bitten wir den Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Ja. Eigentlich habe ich ja den Vortrag jetzt schon begonnen. Jesus hat das Reich Gottes angekündigt. Wir wissen das im Evangelium, wo er sagt, kehrt um, ändert euer Denken, Metanoia, ändert euren Sinn. Das Reich Gottes ist nahe. Und vor ein paar Tagen hatten wir das Evangelium, eben wo man fragte, ja, wann kommt denn das Reich Gottes? Und der Herr hat gesagt, es kommt nicht so, dass man es sehen kann, sondern es ist schon mitten unter euch. Wir haben im Studium gelernt, dass eben Jesus das Reich Gottes ist, dass er es in seiner Person gebildet hat. Und das sagt Jesus ja auch in den Schriften Luisas, das Reich Gottes ist das, was er im Paradies begonnen hat, nämlich das gemeinsame Leben des menschlichen Willens mit dem göttlichen Willen. Das Reich Gottes besteht darin, dass Gott in unserer Seele sein dreifaltiges Leben bilden kann. Und dieser Plan ist durch den Sündenfall sozusagen abgebrochen worden. Wie eine Abtreibung gewesen. Der Herr sagt aber, dass er seinen Plan nicht aufgegeben hat. Er wusste um dieses große Risiko, dass er dem Menschen einen freien Willen gegeben hat. Er wusste im Voraus, dass er die erste Runde verlieren wird von seinem Einsatz. Denn Adam und Eva sind geschaffen worden mit der Gabe des göttlichen Willens. Jetzt wollen wir mal kurz betrachten, was ist dieser göttliche Wille? Der göttliche Wille ist nach den Lehren Jesu im Buch des Himmels, also in den Schriften Luisas, das Leben der Dreifaltigkeit selbst. Sie haben nur einen einzigen Willen, obwohl sie drei verschiedene Personen sind. Aber der Wille des einen kann nicht unterschieden werden vom Willen des anderen. Der göttliche Wille ist sozusagen die Quelle des Lebens der Dreifaltigkeit und aus dem göttlichen Willen geht auch die Liebe hervor. Die Liebe ist die Natur der drei göttlichen Personen, aber sie wird geordnet durch den göttlichen Willen. Und der Herr gibt dann uns auch einige Beispiele, wie das sich mit unserem menschlichen Willen verhält. Der menschliche Wille ist ja als Abbild des göttlichen Willens geschaffen worden. Denn die drei göttlichen Personen lieben sich in gegenseitiger Freiheit. Und Liebe ist nicht möglich ohne Freiheit. Und deswegen hat er uns den menschlichen Willen gegeben, der aber ganz ausgerichtet ist auf den göttlichen Willen. Wir kennen heute eine pervertierte Freiheit. Jugendliche in der Pubertät, die sagen ihren Eltern dann, das ist mein Leben, da hast du gar nichts reinzureden, das gehört mir. Ja, leider ein großer Irrtum, ihr Leben gehört nicht ihnen, unser Leben gehört Gott. Aber die meisten Menschen leben eben so, als wenn ihr Leben ihr Eigentum wäre. Der göttliche Wille ist das, was die ganze Schöpfung im Dasein erhält. Jeder von uns wird im Dasein erhalten durch den göttlichen Willen. In jedem einzelnen Augenblick. Und der Herr sagt, als er dieses Fiat Lux sprach, es werde Licht, ist die ganze Schöpfung in einem einzigen Akt aus der Gottheit hervorgetreten. Denn seit Ewigkeit hat er die Schöpfung, diesen Plan mit der Schöpfung in sich getragen, um die Liebe der Dreifaltigkeit nach außen hin zu ergießen. Er wollte Wesen erschaffen, in die er seine Liebe ausgießen kann, die teilhaben an seiner göttlichen Liebe. Denn es ist die Natur der Liebe, sich mitzuteilen, sich auszugießen. Der göttliche Wille ist aber das, was die Liebe sozusagen in Bewegung bringt. Ich kann einen Menschen lieben Aber wenn ich es nicht zum Ausdruck bringe, ja, wovon hängt das ab, ob ich es zum Ausdruck bringe? Von meinem Willen, ob ich es ihm zeigen will oder nicht, ob ich einen Akt der Liebe tun will oder nicht. Wir wissen aus dem Leben der Mystiker, dass sie alle in die Wüste geführt worden sind, in die innere Wüste, diese sozusagen, diese geistige Nacht, die Nacht der Dunkelheit, wo man Gott nur noch mit dem Willen lieben kann, wo das Gefühl wie ausgeschaltet ist. Da kann man Gott wirklich nur mit dem Willen lieben. Und wir erfahren es ja auch, mehr oder weniger jeder, wie oft geht es uns so, dass wir überhaupt keine Lust haben zu beten oder sogar einen inneren Widerwillen, unsere Gebete, unsere Pflichtgebete zu halten. Und da hilft uns natürlich die Treue, der Entschluss, eben wenn ich mir beschlossen habe, dem Herrn versprochen habe, ich werde jeden Tag den Rosenkranz beten, dann hilft uns nur der Wille über diese Durststrecken. Aber darin zeigt sich eben die selbstlose Liebe. Solange wir immer noch ein Gefühl dabei haben, dass es uns gut geht, wenn ich den Rosenkranz bete, ist diese Liebe noch nicht geprüft worden. Und der Herr sagte, das hat der Pater Klaus auch schon angesprochen, es braucht die Prüfung, sonst ist es eine Sklavenliebe. Wenn man nur Gott liebt, weil man etwas von ihm empfängt und schöne Gefühle dabei hat und so, das ist keine Wirkung. Diese Liebe konnte sich noch nicht bestätigen. Also schickt er uns Prüfungen, damit wir uns in der Liebe und in der Treue bestätigen können. Und das war der Grund, warum er Adam das Gebot gegeben hatte. Du darfst von allen Früchten des Gartens essen, aber von dieser einen Frucht nicht. Ein kleiner Akt des Gehorsams. Aber damit war auch die Tür offen, dass er mit seinem menschlichen Willen aus dem göttlichen Willen austreten konnte. Ja, Adam und Eva haben sich verführen lassen vom Widersacher. Und der fängt ja immer an so, hat Gott wirklich gesagt? Der Zweifel, das ist immer so die Tür, durch die der Widersacher kommt. Liebt Gott dich wirklich? Und dann sagt er weiter zu Eva, vielmehr weiß er, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Auch eine Lüge, denn dadurch, dass sie im göttlichen Willen lebten, waren sie schon vergöttlicht. Sie hätten gar nicht mehr erreichen können. Aber wenn ihr vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse esst, mit anderen Worten, wenn ihr das Böse kennenlernt, dann habt ihr erst die volle Erkenntnis, dann werdet ihr erst sein wie Gott. Das ist die Versuchung bis heute. Worum besteht denn die Versuchung eigentlich darin, selber zu bestimmen, was gut und böse ist? Und das ist die pervertierte Freiheit, die wir heute erleben. Das ist die, ja, viele wollen frei sein von Gott, sie wollen sich nichts mehr vorschreiben lassen, sie wollen selber entscheiden, was gut für sie ist und was nicht. Also völlige Loslösung von Gott. Und dafür hat er uns das Geschenk der Freiheit aber gar nicht gegeben. Und dieses Freisein wollen von Gott, von unserem Schöpfer, das führt eigentlich dann in die, man kann sagen, damit schafft der Mensch sich die Hölle in seinem eigenen Herzen. Es gibt ja dieses Sprichwort, des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Das stimmt nur eingeschränkt. Wenn der Mensch wirklich das will, was Gott will, dann bildet ihm der eigene Wille das Himmelreich. Will er aber unabhängig sein von Gott, dann bildet er sich das Höllenreich in seinem eigenen Herzen, denn er kann nicht glücklich werden. Und die Bibel, wenn wir sie mal lesen, ich weiß gar nicht, warum fällt das den meisten überhaupt nicht auf. Sie ruft uns ja immer zu einer Entscheidung auf. Jesus in den Evangelien an so vielen Stellen, immer geht es um die Entscheidung. Wir müssen uns entscheiden. Schon im Buch Deuteronomium heißt es, ich lege vor euch Leben und Tod. Wähle. Ja, wir selber wählen. Wir wählen praktisch den Himmel oder die Hölle für uns in diesem Leben. Und wenn die Seelen dann die Schwelle der Ewigkeit überschreiten und vor Gott stehen, und dann erkennen sie die Wahrheit, dass sie ihr Leben von Gott empfangen haben und wie sehr er sie geliebt hat und wofür sie sich entschieden haben und wie hässlich ihre Seele dadurch geworden ist. Und viele können die Heiligkeit Gottes gar nicht ertragen. Die flüchten regelrecht in die Hölle. Die Seele kann die Heiligkeit Gottes dann nicht ertragen, wenn sie in seiner Gegenwart steht. Mir hat eine Person mitgeteilt, die eben diesen Zustand auch schon erlebt, dass man in der Gegenwart Gottes steht. Sie sagt, die Seele kann nur das tun, was sie im Leben geübt hat. Wenn sie Gott geliebt hat und das sich daran geübt hat auf der Erde, dann kann sie in diesem Augenblick der Begegnung mit Gott auch ihm ihr Ja schenken und ihn lieben und seine Liebe annehmen. Wenn sie das im Leben nicht geübt hat, ist sie in diesem Moment überhaupt nicht in der Lage, Gott auch nur einen Akt der Liebe zu schenken. Und der Herr sagt bei Luisa, nur die Seele, die mir wenigstens einen einzigen Akt der Liebe schenkt, einen einzigen Akt des göttlichen Willens tut, kann in den Himmel eingehen. Das ist die einzige Tür. Natürlich können wir für andere Seelen beten, dass sie besondere Gnaden in diesem Moment empfangen, damit sie wirklich die Liebe und Barmherzigkeit Gottes annehmen können. Aber viele denken, ja, ich verschiebe das auf später. Kann mich ja immer noch für Gott entscheiden. Wenn es dann soweit ist, ja, es wird ihnen dann vielleicht gar nicht möglich sein. Außer sie bekommen besondere Gnaden, die andere ihnen erbetet und erlitten haben. Die Rettung der Seelen geht nicht ohne Opfer und ohne freiwilliges Leiden. Deswegen war Luisa eine Sühne- und Leidensseele. Und der Herr sagt ihr, wenn ich Leiden von den Menschen wollte, es gibt davon über genug, aber eine Viertelstunde freiwilliges Leiden aus Liebe zu Gott wiegt alle Leiden der ganzen Menschheit auf. Das muss man sich überlegen, wie viel man gewinnen kann, wenn man aus Liebe zu Gott die Leiden annimmt, die er uns anbietet. Es kommt aus Liebe zu Gott an. Die Menschen leiden heute für alles Mögliche. Es gibt auch Sportler, die leiden, um ihren Preis zu gewinnen. Die Menschen sind ehrgeizig, wollen ehrgeizige Ziele erreichen. Sie bringen dafür auch Opfer und auch Leiden nehmen sie in Kauf. Aber das ist alles nichtig, weil es eben nicht aus Liebe zu Gott ist. Und wenn wir vor Gott stehen, ich habe ja eben davon gesprochen, er hat ja schon die Akte unseres Lebens vorbereitet, dann schaut er, was haben wir denn aus Liebe zu ihm getan? Haben wir die Gnaden, die er uns angeboten hat im Leben, haben wir die angenommen? Und dann sagt er, es gibt viele Leerräume in den Seelen, weil sie die Gnaden nicht angenommen haben, die der Herr ihnen angeboten hat. Und deswegen sind die Seelen, die verloren gehen, die klagen nicht Gott an, sie klagen sich selber an, weil sie ganz klar erkannt haben, dass sie die Gnade Gottes zurückgewiesen haben. Es ist immer der menschliche Wille, der entscheidet. Der Pater Pio hat einmal gesagt, der Teufel hat keine andere Tür zur Seele als ihren Willen. Es gibt nur diese eine Tür. Und wenn wir sündigen, ist immer unser Wille daran beteiligt. Es gibt zwar eine eingeschränkte Willensfreiheit, das weiß die Kirche auch, wenn jemand nicht erkennt, wie schwerwiegend der Verstoß gegen Gottes Gebot ist, oder wenn er eingeschränkt ist, meinetwegen auch durch böse Neigungen, die er vom Familienstammbaum her überkommen hat, ist zwar die Willensfreiheit eingeschränkt, aber der Wille ist daran beteiligt, an jeder Sünde. Der Teufel hat nur den Weg über unseren Willen. Ob wir die Zustimmung geben oder nicht, das schreibt ja der Apostel Jakobus im Jakobusbrief eben, es ist nicht Gott, der uns versucht, sondern es ist unsere eigene Begehrlichkeit. Wenn die Begehrlichkeit empfangen hat, begiert sie die Sünde. Was meint er damit, wenn sie empfangen hat? Wenn sie unsere Zustimmung empfangen hat? Wenn wir anfangen, uns mit der Versuchung zu beschäftigen, dann wie tritt denn der Teufel an uns heran? Über den Weg der Gedanken. Und dann versucht er, auf uns einzuwirken, um diese Zustimmung zu erreichen. Aber es ist unser freier Wille, ob wir uns mit diesen Gedanken beschäftigen oder nicht. Wir können sie zurückweisen. Das haben alles die Lehrer, die, ja, kann man sagen, die Kirchenlehrer, die viele Mystiker, vor allem die Wüstenväter, haben ja den Kampf gelehrt mit dem bösen Gedanken. Da weiß man heute gar nichts mehr von. Wir wissen nichts mehr vom geistigen Kampf. Denn solange wir auf dieser Erde sind, leben wir in einem geistigen Kampf. Und der Herr will, dass wir uns darin bewähren, dass wir sozusagen ihm uns seine Liebe annehmen und ihm zurückschenken. Denn der Herr hat uns für diesen Kampf alle Gnaden gegeben. Alles steht bereit. Wir haben nachher keine Entschuldigung zu sagen, oh, die Versuchungen, die waren viel zu groß und die konnte ich ja gar nicht bestehen und so. Wir werden dann sehen, was der Herr uns an Gnaden alles bereitgestellt hat. Aber es hängt davon ab, wollen wir sie haben? Kommen wir jetzt, das ist jetzt über die Freiheit des menschlichen Willens. Der menschliche Wille ist geschaffen worden als Gefäß für den göttlichen Willen. Wir müssen uns das wirklich wie ein Gefäß vorstellen. Wenn die Seele in ihrem letzten Augenblick die Ewigkeit überschreitet, so sagt der Herr bei Luisa, ist alles in ihrer Seele gespeichert. Alles, auch was wir vergessen haben. Jeder einzelne Akt, den wir getan haben, war eine Entscheidung für oder gegen ihn. Alles ist in uns gespeichert. Und auch die Gleichgültigkeit ist ein Akt gegen ihn. Man kann nicht sagen, ja, da gibt es so einen breiten, grauen Bereich, da habe ich mich überhaupt nicht entschieden. Ja, da habe ich sozusagen dem Widersacher den Raum gegeben, eben weil ich nicht entschieden war. Alles ist Entscheidung in unserem Leben. Und wenn wir in die Ewigkeit eintreten, dann geht der Herr wirklich durch diese einzelnen Akte unseres Lebens und schaut, ja, was hast du wirklich aus Liebe zu mir getan? Was hast du mit der Liebe getan, die ich dir gegeben habe? Jeder Augenblick, den wir empfangen, ist ein Ich liebe dich Gottes an uns. Er liebt uns in jedem Moment. Jeder Atemzug, jeder Herzschlag, überall hat er sein Ich liebe dich hineingelegt. Wir denken, unser Herz wird vom Gehirn bewegt. Was für ein Unsinn. Hast du schon mal eine Orgel gesehen, die sich selber spielt? Das Gehirn ist ein Instrument, das Herz ist ein Instrument. Es ist der göttliche Wille, der unser Herz bewegt. Es ist Gott Vater, der uns den Herzschlag gibt. Es ist der Sohn, der uns den Blutkreislauf gibt. Es ist der Heilige Geist, der uns den Atem schenkt. Darin sehen wir schon, wie das Leben der Dreifaltigkeit sich in unserem Körper manifestiert. Der Herr hat es da hineingelegt. Dann hat er uns die wunderbare Gabe der Erkenntnis gegeben. Bei Luisa heißt Intellekt, aber das hat heute bei uns eine etwas falsche Bedeutung. Es geht um die Erkenntnis. Wir haben die Gabe der Erkenntnis und wir haben den freien Willen, der uns vom Vater geschenkt ist. Die Erkenntnis vom Sohn, der Wille vom Vater und das Gedächtnis vom Heiligen Geist. Der hält uns alles gegenwärtig, was Gott uns geschenkt hat in diesem Leben. Und wir wissen ja, wie katastrophal ist, wenn das ist, wenn ein Mensch sein Gedächtnis verliert. Wir erfahren das ja heute an solchen Krankheiten wie Demenz. Es ist eine Katastrophe für einen Menschen, wenn er sein Gedächtnis verliert. Auch das wird belebt vom Heiligen Geist. So hat der Herr uns sozusagen schon die Kanäle gegeben, wo wir uns in diesem Leben mit ihm verbinden können. Und dann hat er uns in der Taufe drei weitere wunderbare Gaben geschenkt, die auch mit der Dreifaltigkeit in Verbindung stehen. Den Glauben, die Hoffnung und die Liebe, das sind übernatürliche Tugenden, die wir in der Taufe empfangen, aber eben als Samenkörner. Die müssen sich entfalten durch unser freies Mitwirken. Oder nehmen wir das Sakrament der Firmung, wo wir sozusagen für den geistigen Kampf gestärkt werden. Das ist ja eine Stärkung. Firmung. Werden firmiert. Viele empfangen das Sakrament, aber sie wissen nicht, was sie empfangen. Also können sie es nicht leben. Und das sagt der Herr eben auch über die Botschaften, wo er über den göttlichen Willen spricht. Wenn ihr diese Gabe nicht kennt, könnt ihr sie nicht leben. Ich gebe meine Gaben nicht den Blinden, den geistig Blinden. Ich will wissen, ihr müsst wissen, was ihr dort empfangt. Ihr müsst den Wert dieser Gabe kennen. Die Gabe des Lebens im göttlichen Willen ist ja das Leben Gottes selbst. Und das wollte er in unserer Seele bilden, sodass wir mit Gott ein gemeinsames Leben führen können. Und durch den Sündenfall sind wir herausgefallen. Er hat uns wohl noch diese Gaben gelassen, wie den Verstand und den Willen und das Gedächtnis, aber es ist alles verdunkelt. Es ist alles wie eine verdorbene Frucht, sagt er, überall steckt der Holzwurm drin. Der Holzwurm des eigenen, des menschlichen Willens. Und der menschliche Wille hat die Tendenz, sich von Gott abzukapseln. In der Taufe ist uns die Erbsünde zwar genommen worden, aber die Neigung zum Bösen ist geblieben. Und deswegen ist es so mühsam, das Leben der Heiligkeit zu üben, weil wir mit unserem menschlichen Willen dann die Tugenden üben müssen, um ja diese bösen Neigungen zu überwinden. Das hat der Herr uns gelassen, diese Neigung, denn dadurch vollziehen wir die Entscheidung in unserem Leben, ob wir in der Liebe Gottes leben wollen oder ob wir in uns selber leben wollen, unser eigenes Leben. Damit bilden wir unser Höllenreich, wenn wir unserem Willen nachgeben. Der Herr belehrt Luisa in den Schriften so viel über die Übel des menschlichen Willens, und es geht immer um den abgetrennten menschlichen Willen. Alles, was Gott im Menschen als Tugend angelegt hatte, verkehrt sich in Laster und Leidenschaften. Und selbst wenn der Mensch die Tugenden übt, dann liegen sie im Krieg miteinander, sie sind nicht im Gleichgewicht, weil nur der göttliche Wille hält die Seele im Gleichgewicht. Und so war es eben, so schreibt der Apostel Paulus, das Gute, das ich tun will, tue ich nicht, und das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Es ist in mir ein Gesetz der Sünde. Und deswegen ist dieser Weg der Heiligkeit, der Heiligung, über den Weg der Tugenden, wie die Heiligen ihn geübt haben, überaus anstrengend und mühsam. Und der Herr sagt, das war aber nicht sein Plan gewesen. Er vergleicht das immer, das Leben mit zwei Willen ist wie das Leben des Dieners. Wenn der Mensch nicht im göttlichen Willen lebt, dann muss er sozusagen mit seinem menschlichen Willen diese Tugenden üben und er spürt ständig das Gewicht seines menschlichen Willens. Der Mensch versucht, sich dem göttlichen Willen anzugleichen, aber es gelingt ihm nicht. Sagt er, es reicht eine heftige Versuchung und du fällst runter und fängst wieder von vorne an. Eben weil dem menschlichen Willen die Festigkeit, der Halt fehlt. Und den bekommt er nur oder erst dann wieder, wenn wir in den göttlichen Willen eintreten. Als Bild kann man sich das so vorstellen. Wenn du die Heiligkeit übst mit deinem menschlichen Willen, dann ist das wie jemand, der im Ruderboot sitzt und selber rudern muss, was sehr mühsam ist. Jemand, der in den göttlichen Willen eintritt, ist wie ein Segelboot. Er stellt seinen Willen als Segel auf und der göttliche Wille kann sozusagen hineinblasen und er bewegt dann das Schiff. Du ruderst nicht mehr aus eigener Kraft, sondern du lässt dich vom göttlichen Willen bewegen. Oder ein anderes Bild, wenn man den Vogelflug beobachtet, wenn die Vögel keinen Aufwind haben, dann müssen sie kräftig rudern mit ihren Flügeln, um sich oben in der Luft zu halten. Das ist das Leben mit dem menschlichen Willen. Aber beobachtet einmal die Adler oder die Bussarde, die suchen sich die Aufwinde und dann schweben sie im Aufwind und müssen kaum die Flügel bewegen. Und das ist das Leben im göttlichen Willen. Wenn du in den göttlichen Willen eintrittst, dann lässt du dich tragen vom göttlichen Willen. Denn er ist die Nahrung für die Tugenden. Oder der Herr nimmt ein anderes Bild. Die Seele, die aus dem göttlichen Willen abtritt, ist wie eine Blume, die abgeschnitten wird von ihrer Wurzel. Sie hat noch etwas Saft in sich und kann ihr Leben noch eine Zeit lang aufrechterhalten, aber es fehlt das Leben aus der Wurzel. Und die Wurzel für die menschliche Seele ist der göttliche Wille. Was die Seele für den Leib ist, das sollte der göttliche Wille für den menschlichen Willen sein. Der menschliche Wille ist bestimmt als ein Gefäß, in dem der göttliche Wille sein Leben bilden kann. Jetzt sind wir so angefüllt mit unserem menschlichen Willen, dass es schwer ist, in den göttlichen Willen einzutreten. Und der Herr weiß das. Wir sind ja aufgewachsen mit dem menschlichen Willen. Wir haben ja immer nur nach unserem menschlichen Willen gehandelt. Wie können wir dahin kommen, so wie ein Adler im Flug zu sein, uns vom göttlichen Willen tragen zu lassen? Dazu muss unser menschlicher Wille entleert werden. Das Erste, was der Herr von uns erbittet, ist, dass wir ihm unseren Willen aufopfern. Weil er sagt, wenn du mir deinen Willen schenkst, dann trittst du sozusagen die Rechte über deine Freiheit an mich ab. Und dann kann ich deinen Willen umwandeln. Jetzt ist es aber so, wir verlieren den Willen dabei nicht, den freien Willen. Die Seelen im Himmel haben alle ihren freien Willen. Aber sie sind so angefüllt mit der Herrlichkeit Gottes, dass sie ihren menschlichen Willen nicht mehr gebrauchen wollen. Sie spüren keinerlei Verlangen, sondern sie folgen dem göttlichen Willen. Sie folgen dem, was Gott in ihnen anregt, und sie folgen dem nur. Und so hat der Herr uns gedacht, dass wir dem göttlichen Willen folgen, in dem, was er in uns tun will. Luisa schreibt das so oft: Ich folgte den Akten im göttlichen Willen in der Schöpfung. Was hat sie getan? Sie hat den göttlichen Willen, die Liebe Gottes, überall in den Geschöpfen erkennen können. So wie Adam das ja auch konnte, weil sein Verstand ja noch nicht verdunkelt war. Heute betrachten die meisten die Schöpfung wie eine riesige tote Maschine. Und deswegen manipuliert der Mensch ständig darin herum. Aber die Schöpfung hat sozusagen eine Seele. Und das ist der göttliche Wille. Die ganze Schöpfung wird vom göttlichen Willen belebt. Und durch jedes Werk der Schöpfung lässt Gott seine Liebe uns zufließen. Und er möchte eine Antwort. Er sagt, jeder Sonnenstrahl, der dich trifft, ist ein Ich liebe dich Gottes an dich. Jeden Schluck, den du trinkst, ist ein Ich liebe dich. Jeder Herzschlag in dir ist ein Ich liebe dich. Jeden Schritt, den du tust, jede Bewegung, die wir tun, überall hat er sein Ich liebe dich hineingelegt. Denn wir können uns ja nur bewegen, weil der göttliche Wille uns diese Bewegung schenkt. Und der Apostel Paulus schreibt ja, in ihm sind wir, in ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns, so wie wir uns in der Luft bewegen. Der göttliche Wille will uns ständig seine Liebe schenken, aber wir nehmen sie nicht auf, weil wir eingekapselt sind in unserem menschlichen Willen. Das ist so, du bist von der Luft umgeben, und die Luft schenkt ja dem Atem, und durch den Atem empfängst du das Leben aus der Luft. Aber jetzt stellen wir uns vor, der menschliche Wille ist wie eine kranke Lunge, die vielleicht nur noch 10 oder 5% von der Luft aufnehmen kann. Und so schleppen wir uns ständig krank dahin. Wir kriegen noch ein paar Tröpfchen von der Liebe Gottes, aber das ist es. Wir können nicht wirklich daraus leben. Und deswegen sagt er, sind wir ohne den menschlichen Willen krank. Wir sind Kranke. Auch mit den Sakramenten sind wir ohne den göttlichen Willen sind wir krank. Aber auch wenn wir die Sakramente empfangen, da bekommen wir zwar die Heilmittel, aber wir können sie nicht voll aufnehmen, weil wir im menschlichen Willen leben und nicht im göttlichen Willen. Und der Herr sagt, wenn die Seele in den göttlichen Willen eintritt, dann können die Sakramente auch ihre volle Entfaltung, voll zur Entfaltung kommen. Wenn Luisa sagt, ich folgte den Akten des göttlichen Willens, dann hat sie überall in der Schöpfung ihr Ich liebe dich hineingelegt. Ich liebe dich in den Lichtstrahlen der Sonne. Ich liebe dich in der Luft, die ich atme. Ich liebe dich in dem Wasser, was ich trinke. Überall hat sie die Liebe des göttlichen Willens erwidert. Und so sagt der Herr, so nimmst du die Liebe und die Heiligkeit des göttlichen Willens in dich auf. Und dann wird auch unser menschlicher Wille gesund und umgewandelt im göttlichen Willen. Wir sind nämlich geschaffen, um die Liebe Gottes zu empfangen und ihm zurückzuschenken. Jetzt will er aber nicht, dass wir ihn mit unserer mickrigen menschlichen Liebe lieben. Das ist ihm zu wenig. Einmal sagt er zu Luisa, als sie nach der Kommunion zu ihm sagt, ich liebe dich, sagt er, sage, ich liebe dich mit deinem göttlichen Willen. Und dann liebst du mich auf göttliche Weise. Weil der göttliche Wille überall ist, höre ich dein, ich liebe dich in der ganzen Schöpfung. In jedem Geschöpf höre ich dein, ich liebe dich. In jeder Seele, in jedem Atemzug einer jeden Seele höre ich dein, ich liebe dich. So will er, dass wir ihn lieben. Mit seiner eigenen göttlichen Liebe. Dafür hat er uns geschaffen. Nicht mit unserer mickrigen menschlichen Liebe. Die hat er uns ja auch geschenkt. Das ist sozusagen das Anfangskapital, die ersten Pfennige, die er uns gegeben hat. Aber er will uns nicht Pfennige schenken, er will uns, oder Cent, wie man heute sagt, er will uns die ganze Schöpfung, alles will er schenken, er will sich selbst uns schenken. Aber er sagt, wie kann sich ein unendlicher Gott in eine endliche Seele ergießen? Das geht gar nicht. Außer sie tritt ein in den göttlichen Willen. Und dann ist es der göttliche Wille in der Seele, der den unendlichen Gott umarmt. Und wir schwimmen in diesem Meer. Die Seele, die in den göttlichen Willen eintritt, schwimmt im Meer des göttlichen Willens. Sie ist umgeben vom göttlichen Willen, aber sie nimmt ihn auch auf. Und die Seele ist sozusagen wie ein Auge, das wachsen kann. Und wenn das Auge wächst, dann kann es immer mehr Licht aufnehmen. Und das geschieht, wenn wir unser Leben im göttlichen Willen leben. Jeder Akt, den wir tun, jeder menschliche Akt, jeder Atemzug, jeder Gedanke, jedes Wort, alles, was in den göttlichen Willen eintritt, wird umgewandelt in ewige Akte. Es wird ausgeleert von dem Menschlichen, sozusagen wird das Gefäß ausgeschüttet, und dann gießt Gott sein göttliches Leben darin ein. Und das ist etwas, natürlich fehlt uns das, wir hätten gerne, dass wir das fühlen können, aber es ist nicht so. Wir gehen diesen Weg im Glauben. Und erst nach und nach, wenn die Fassungskraft der Seele für den göttlichen Willen wächst, dann spürt sie auch das Leben des göttlichen Willens in sich selber. Sie kann es selber in sich fühlen und spüren. Aber das geschieht nur nach und nach. Schwester Monika wird heute Nachmittag noch zu uns darüber sprechen, wie wir diese Gabe erlangen können. Ich ziehe jetzt nur mal einmal so die großen Linien. Also, dass der göttliche Wille, der Herr gibt ja viele Gleichnisse, der göttliche Wille ist vergleichbar mit der Sonne. Die Sonne ist ein Abbild dieses ewigen Lichtes Gottes. Und die Sonne vollzieht nur einen einzigen Akt. Sie scheint, sie verteilt ihr Licht. Das ist ein einziger Akt. Aber dieser eine Akt bringt unzählige Wirkungen hervor in der ganzen Schöpfung. Wir sehen ja, wie viele Pflanzen ihre Farbe, ihren Duft, ihr Wachstum durch die Sonne empfangen. Die Sonne bewirkt sozusagen dann das Wachstum. Und niemand kann abschätzen, was die Sonne, das Licht der Sonne, alles in der Schöpfung bewirkt. Das ist für uns unkalkulierbar, wie der Herr sagt. Die Seele, die im ist wie ein kleines Licht. Und wenn sie jetzt sozusagen die Heiligkeit mit ihrem menschlichen Willen übt, dann ist sie wie ein kleines Lichtlein. Ein kleines Licht kann einen Raum erhellen, aber es kann nicht alle Räume im Haus erhellen. Und sie kann schon gar nicht außen die Nacht vertreiben, wenn es dunkel ist. Kann ein bisschen den Weg erhellen, aber es wird durch ein kleines Licht verschwindet nicht die Nacht. Wenn die Seele jetzt eintritt, dieses kleine Licht in die Sonne eintritt, dann verschmilzt ihr Licht mit dem Licht der Sonne und sie fließt mit dem Sonnenlicht überall mit. Und deswegen sagt der Herr, wenn wir im göttlichen Willen beten, dann treten wir in das Gebet der Dreifaltigkeit ein. Und dies verteilt sich in die ganze Schöpfung. Die ganze Schöpfung ist Anbetung Gottes, die aus der Anbetung der Dreifaltigkeit fließt. Und wir treten da ein. Wir fließen mit. Überall sind wir mit dabei. Der Herr sagt, jede Seele ist aus dem göttlichen Willen hervorgegangen, geschaffen worden. Und alles, was von Gott ausgeht, muss in seinen Ursprung zurückkehren. Das ist die Bestimmung. So hat der Herr uns das Leben geschenkt, damit wir diese Entscheidung vollziehen, dass wir wieder zurückkehren wollen zu ihm. Und die Seelen, die die Ewigkeit überschreiten, die Schwelle der Ewigkeit, sie treten ein in den göttlichen Willen. Und da wird ihr guter Wille befestigt und unterordnet sich dem göttlichen Willen. Es ist schon eine Unterordnung, der menschliche Wille soll sich in Freiheit dem göttlichen Willen unterordnen und dem Wirken des göttlichen Willens folgen. Deswegen sagt der Vater, Jesus, ich tue nichts aus mir selbst, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Wir finden diese Wahrheiten alle in der Heiligen Schrift, aber wenn wir die Schrift Luisas lesen, auf einmal ist es, als lesen wir die Heilige Schrift im Tageslicht. Vorher haben wir sie nur in der Dämmerung gelesen und konnten nur wenig erkennen, vielleicht einzelne Worte verstehen. Jetzt erschließt sich auf einmal alles. Oder wenn der Herr sagt, wer sein Leben behalten will, wird es verlieren. Das ist das Leben des menschlichen Willens. Wenn du das behalten wirst, wirst du das Leben des göttlichen Willens verlieren. Das ist schon die Entscheidung. Bist du bereit, dein Leben zu verlieren, also deinen menschlichen Willen aufzugeben, sozusagen die Rechte an Gott abzutreten? Dann empfängst du das Leben des göttlichen Willens. Und das ist das Einzige, was uns glücklich machen kann. Nicht unser menschlicher Wille, der bringt uns wirklich nur Elend. Der Herr spricht immer von den Lumpen des menschlichen Willens. Das sind Lumpen, zieh die Lumpen aus. Ihr sollt in meinem Palast leben und da will ich euch nicht in Lumpen herumlaufen sehen, sondern ich will euch in meine königlichen Gewänder kleiden. Das ist, was Gott für uns vorgesehen hat. Wir sollen im Königreich seines göttlichen Willens leben. Wie treten wir ein in den göttlichen Willen? Durch einen Willensakt. Wir müssen es wollen. Die heilige Scholastika fragte ihren Bruder, den heiligen Benedikt, was muss die Seele tun, um heilig zu werden? Was ist das Geheimnis? Er sagt nur einen, sie muss es wollen. Und das ist es, wir müssen es wollen und diesen Willen ständig wiederholen. Wenn ich ein Ziel erreichen will im Leben, zum Beispiel eine Ausbildung, dann nehme ich ja auch alle möglichen Opfer auf mich, aber nur deswegen, weil ich das Ziel erreichen will. Und wenn ich in Gott leben will, dann werde ich auch alles tun, um dieses Ziel zu erreichen. Es ist also immer der Wille, der gefragt ist. Der Herr sagt, es gibt keine besonderen geheimen Wege oder Schlüssel, um in den göttlichen Willen einzutreten. Die Seele muss einfach nur ihren menschlichen Willen beiseite stellen und schon fließt der göttliche Wille in uns. Also müssen wir uns einüben, unseren Willen dem göttlichen Willen zu übergeben, damit er unseren Willen umwandeln kann in ein Gefäß, um das Leben des göttlichen Willens in uns aufzunehmen. Und dann fließt uns die Heiligkeit Gottes zu in jedem einzelnen unserer Akte. Und alles, was wir tun, ist gleichzeitig Sühne, Anbetung, Verherrlichung Gottes. Also so wie das Licht eben viele Farben hat und alles gleichzeitig tut, das Sonnenlicht, so tut die Seele alles gleichzeitig. Sie muss nicht mehr einzelne Akte hintereinander tun. Wenn sie betet im göttlichen Willen, dann ist es so, als wenn sie für jede einzelne Seele betet. von Adam bis zur letzten Seele, jede einzelne Seele wird erreicht von diesem Gebet, was ich im göttlichen Willen tue. Denn das ist die Art, wie der Herr gewirkt hat. Er hätte uns ja gar nicht erlösen können, wenn er nur mit seinem menschlichen Willen gewirkt hat. Er sagt, da hätte ich vielleicht einen Teil meiner gegenwärtigen Generation erlösen können, aber nicht alle Geschlechter aller Zeiten. Das ging nur, weil er von Natur aus eben durch seine Gottheit den göttlichen Willen besaß. Und in seinem verborgenen Leben in Nazareth hat er sozusagen für jeden von uns die göttliche Version geschaffen, die Gott schon vorbereitet hat. Wenn er gearbeitet hat, dann hat er die Arbeiten aller Menschen in sich vereinigt und geheiligt. Wenn er geweint hat, hat er die Tränen aller Seelen aller Zeiten in seine Tränen aufgenommen. So sagt er zu Luisa, es gibt keine Träne, die nicht durch meine Augen geflossen ist. Es gibt kein Leiden, was ein Mensch leidet, was ich nicht zuvor gelitten habe. Ein anderes Thema wäre mal zu sehen, was heißt es, im göttlichen Willen zu leiden. Wir haben ja gehört, wenn die Seele im göttlichen Willen lebt, dann tritt sie wieder in die ursprüngliche Ordnung ein, so wie Adam und Eva gelebt haben. Aber seit dem Sündenfall gilt das nur eingeschränkt. Es findet schon eine Heilung der Seele, auch des Leibes statt, aber das Leiden ist uns nicht weggenommen, sondern das Leiden wird im göttlichen Willen umgewandelt. Eben weil ja Jesus diesen Weg gegangen ist, um uns das Reich des göttlichen Willens zurückzuerwerben, hat er ja alle Leiden auf sich genommen. Also müssen wir den gleichen Weg wie er gehen. Wir müssen eintreten in seine Leiden. Der sagt einmal zu Luisa, wenn du deine Leiden mit meinen Leiden vereinigst, dann sind sie nur noch halb so schwer für dich. Wenn wir aber isoliert von Jesus leiden, unsere Leiden selber tragen wollen, ja, dann können wir ja nur verzweifeln. Wir haben gar nicht die Kraft dazu, die Leiden wirklich zu tragen. Obwohl die Leiden ja auch die Seele schon vorbereiten und umwandeln, aber es sind oft nutzlose Leiden, weil sie nicht aus Liebe zu Gott angenommen worden sind. Es sind oft wirklich nutzlose Leiden und Leiden können den Menschen in die Verzweiflung bringen. Und das ist was, der Widersacher immer versucht zu benutzen. Wenn in unseren Leiden, dann nimmt er die Lupe, hält er uns vor Augen, um das noch größer zu machen. Und dann kommen so Gedanken, was ist doch Gott böse und ungerecht, warum quält er mich so? Und diese ganzen Dinge, die uns ja eigentlich von Gott wegführen, die unser Vertrauen in den Herrn zerstören. Das wäre mal ein ganz eigenes Kapitel noch, Leiden im göttlichen Willen. Aber so viel will ich sagen, wenn wir im göttlichen Willen unsere Leiden mit den Leiden des Herrn vereinigen, dann zeugen sie in uns das Leben des göttlichen Willens und das Leiden wird völlig umgewandelt. Ach, ein tröstliches Wort, der Herr sagt eben, was das Opium für den Körper ist, wenn ein Mensch operiert wird, also die Betäubungsmittel, das ist der göttliche Wille für die Seele. Sie spürt den Schmerz nicht mehr bis in die Tiefe hinein. Das wird alles gemildert durch den göttlichen Willen. Trotzdem hat sie die gleichen Verdienste, als hätte sie die Leiden in völliger Schärfe gelitten. Ja, das liegt daran, weil der Herr die Schärfe des Leidens auf sich genommen hat. Und wenn wir in seine Leiden eintreten, dann werden wir umgewandelt in ihn. Der Herr sagt, das Kreuz ist wirksamer als alle Sakramente zusammen. Es ist das Kreuz, was die Seele umwandelt, aber eben wenn sie es annimmt. Und wir können es nur annehmen, wenn wir uns mit Jesus vereinigen, wenn wir den Sinn des Leidens erkennen. Und das ist auch der schnellste Weg, um die Gabe des göttlichen Willens als Besitz zu empfangen. Es geht wirklich über den Weg des Leidens. Aber leiden müssen wir sowieso in diesem Leben. Denn der Herr hat schon an seinem Kreuz für jeden den Anteil der Leiden bestimmt, den jede Seele tragen soll. Jetzt können wir uns überlegen, wollen wir unglücklich leiden oder wollen wir glücklich leiden? um es mal so auszudrücken. Leiden wir mit dem Herrn, dann wird unser Leiden umgewandelt und bringt uns voran. Es ist das, wie Luisa einmal schreibt, die Leiden sind das Brennholz für die Liebe. Ohne Leiden versiegt auch unsere Liebe. Das sind alles Geheimnisse, das finden wir alles in den Heiligen Schriften und in den Schriften der so viele Heiliger, die gelitten haben, die an den Punkt kamen, wo sie, Luisa sagte einmal zum Herrn, du liebst mich nicht mehr, weil du mir keinen Anteil mehr an deinen Leiden gibst. Und sie war immer ganz beunruhigt, wenn sie nicht mehr mit ihm leiden durfte. Dann sagte sie, du liebst mich nicht mehr. Das ist etwas, was wir gar nicht verstehen können, wie man überhaupt so denken kann. Aber warum? Weil sie die Erfahrung gemacht hat, dass auf diese Weise die Liebe zum Herrn in ihr wächst, dass sie in das Feuer seiner Liebe hineinkommt. Ja, soweit mal zur Gabe des Lebens im göttlichen Willen. Ich habe jetzt nur mal ein paar Einblicke gegeben, weil wenn wir hören, der Herr hat Luisa 36 Bände diktiert, ja, diktiert ist nicht das falsche Wort, es ist aus dem Dialog mit dem Herrn entstanden, dann dreht sich das aber immer wieder um die gleichen Themen, die wiederholen sich. Und der Herr vertieft jedes Mal etwas mehr. Das machen ja die Lehrer in der Schule auch mit der sogenannten Lehrplanspirale. Jedes Jahr geht man wieder in der Mathematik durch die gleichen Themen und jedes Jahr wird es wieder etwas mehr vertieft. Und der Herr ist genauso vorgegangen bei Luisa. Er greift immer wieder die gleichen Themen auf und vertieft sie wieder weiter. Gut, in meinem nächsten Vortrag heute Abend dann, der letzte, werde ich dann mal sprechen über die Kenntnisse, welche Bedeutung die Kenntnisse und die Wahrheiten über den göttlichen Willen haben, um diese Gabe empfangen zu können. Danken wir dem Herrn für alles, was er uns schenkt durch diese Gabe, was wir erfahren und aufnehmen dürfen. Die Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.